Fünfte Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Medien, Kultur, Wandel. Zusammen Perspektiven in der digitalisierten Welt entwickeln. Panel 1. Kommerzialisierung des Internets. Sind Daten der neue Rohstoff?
Kommerzialisierung des Internets, sind Daten der neue Rohstoff, ist das Thema der folgenden 90 Minuten. Und die folgenden 90 Minuten bestreiten Ute Bernhardt. Sie ist die Chefjuristin der Verbraucherzentrale in Sachsen-Anhalt. Es diskutieren Professor Joachim von Gottberg von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Professor Matthias Hagen von der Martin-Luther-Universität. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum haben wir denn zwei Professoren von der Martin-Luther-Universität? Erstens, die ist so groß, dass die beiden, die hier vorne sitzen, sich vor 5 Minuten zum ersten Mal gesehen haben und sich vorgestellt haben. Und das zweite, Professor Hagen kommt von der technischen Seite, Professor von Gottberg von der erziehungswissenschaftlichen und auch von der des Jugendschutzes in Sonderheit. Friedhelm Greis von golem.de sitzt nachher vorn mit der Runde. Er saß unten schon oder oben schon bei der großen Diskussionsrunde. Golem.de ist ein Portal für Nachrichten, netzpolitische Nachrichten aus der IT-Welt. Ich bin Andreas Ulrich vom Rundfunk in Brandenburg, habe mich heute Morgen schon kurz vorgestellt. Und der Kosmos, den wir hier bereden wollen, der wird eingeleitet gleich durch ein Impulsreferat von Ute Bernhardt. Und der Kosmos ist natürlich auch schon abgesteckt worden durch die Auftaktvorträge im großen Plenum und auch durch die Diskussion. Also die schöne digitale Welt, die super bequemen Angebote der Big Five, die uns maßgeschneidert auch per Targeting die richtige Werbung nach Hause schicken. Und zugleich regt sich eine kritische Öffentlichkeit und fragt, geht das alles mit rechten Dingen zu? Welche Rechte, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich als Endverbraucher oder Endverbraucherin? Also, freuen wir uns jetzt zunächst, und dann nehmen die Herrschaften hier vorne auch alle Platz, aber wenn die jetzt schon vorne hier sitzen würden, müssten sie sich ja permanent umdrehen. Also freuen wir uns zunächst auf den Impuls von Ute Bernhardt, der Chefjuristin der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Guten Tag, Frau Bernhardt.
Kann ich Ihnen nur so eine kleine Anekdote, die uns vielleicht ein bisschen einstimmt. Also wie gesagt, ich bin Juristin und ein Kollege hat den diesjährigen IT-Rechtstag in Berlin damit geschlossen, mit dem Statement, wir sollten uns mal alle vorstellen, es wäre das Jahr 2030 und es würde in den zurückliegenden Jahren keine Verhinderungsgesetze, so wie die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, geben. Und deswegen wird es auch schon autonom fahrende Autos schon seit langem geben. Und man könnte aber nur ausnahmsweise diese Autos noch alleine lenken. Und dann wäre es mal ausnahmsweise, weil ja Menschen Fehler machen, zu einem Unfall gekommen. Und die Diskussion hätte dann eben angesetzt, sollte man denn wieder selber fahren können. Und alle haben gelacht und haben gesagt, wie könnte man auf so eine irrwitzige Idee denn kommen, denn Menschen machen ja, wie gesagt, Fehler. Also das war so sein Schlussresümee. Und ich möchte Ihnen so ein bisschen heute auch insbesondere auch aus Verbraucherschutzgesichtspunkten geben, weshalb wir insbesondere der Auffassung sind, dass die Datenschutzgrundverordnung kein Verhinderungsgesetz ist, sondern so auch in ihren Anlagen her eine sehr gute gesetzliche Grundlage bietet. Ist es angeschlossen? Dann muss man es machen. Ja, das ist das Thema dieses Panels. Daten sind der neue Rohstoff. Fragezeichen. Ist das denn tatsächlich so? Richtig ist sicherlich, so wie Sie auch Ihren Alltag erleben, dass Daten unser alltägliches Leben bestimmen, beziehungsweise alles das, was wir nutzen, auch auf dem Austausch von Daten basiert und auch, dass Daten ein kommerzielles Gut sind, das heißt, dass ihnen auch Werte innehaben. Aber unserer Auffassung nach hinkt dieser Vergleich stark, denn Rohstoffe sind klassisch knapp und deswegen so wertvoll. Daten dagegen sind reflektierbar, sind eigentlich immer wieder und damit auch unendlich. Insofern hängt das Ganze und insbesondere der Begriff Dateneigentum. Also diesen Schlagwort kennt ja jeder, meine Daten gehören mir oder sollen sie denn dann dir gehören? Das ist eine ganz zentrale Frage, denn unser Rechtssystem charakterisiert Eigentum danach, andere davon ausschließen zu können. Dann gehört etwas mir. Und wenn das sozusagen auch für Daten gelten soll, und das ist dann nämlich auch der Ansatz derjenigen, die auch Wirtschaftslobby betreiben, nämlich Eigentum an Daten schaffen zu können, um das sozusagen handelbar zu machen, hat das nichts anderes, wie gesagt, diesen ökonomischen Wert zu schließen, um die knapp zu machen und zu sagen, das sind dann, damit gehören sie dir und du kannst damit umgehen. Wir sind der Auffassung, das Ausschließen ist genau in unserer Gesellschaft der falsche Ansatz. Denn was bedeutet das denn, wenn wir dann Daten als Eigentum handeln? Und insofern sieht man das ja auch bei, tatsächlich werden Daten ja schon gehandelt, ohne dass sie tatsächlich Eigentum sind in dem Sinne, sondern das, was wir haben, ist Rechte an Daten. Also Sie können jemanden einräumen, dass er mit Ihren Daten umgehen kann oder nicht, aber deswegen gehören sie ihm noch lange nicht. Und tatsächlich führt es aber so, und das werden Sie sich alle selber schon bemerkt haben, das, was auch Verbraucher ausmacht, wann benutze ich denn eine bestimmte Plattform? Wenn ich damit möglichst viel erreichen kann, also wenn möglichst viele schon auf dieser Plattform sind, dann ist das, dass ich meine Dinge erreichen kann, ziemlich groß, deswegen nutze ich auch diese Plattform. Wenn das dann aber, und deswegen führt das dazu inne, dass diesen großen Plattformen insgesamt innehaben, wenn man dann schon so viele Daten sammelt, dann führt das dazu, dass dadurch in der Regel Oligopole oder Monopole entstehen, faktischerweise. Und das sind dann sozusagen die, ich möchte nicht sagen Gefahren, aber das, was am Ende auch dazu führt, was für mich als Verbraucher erst sinnvoll erscheint, kann dadurch, dass dann so eine Monopolmacht entsteht und dann mit meinen Daten sozusagen, dass ich keine Wahl mehr habe am Ende, wenn es mir dann nicht mehr gefällt, dann woanders hin wechseln zu können oder dann doch Preise mitgenommen werden und sich erhöhen, dass wenn diese Wahlmöglichkeit wegfällt, damit sozusagen eine Einschränkung für mich als Verbraucher damit verbunden ist. Insbesondere meinen wir, wenn es an die Frage geht, was heißt es denn dann an politischen Forderungen? Ist es jetzt gut so, wie es ist? Das können Sie sich auch selber fragen. Sind Sie jetzt zufrieden? So, welche Dienste nutzen Sie? Welches Gefühl haben Sie dabei, wenn Sie diese Dienste nutzen? Und wir sind der Auffassung, weil das eben in unserem digitalen Zeitalter mit eins der elementaren Dinge ist, mit zu kommunizieren und Daten auszutauschen, dass ein Status hat, genauso wie die Grundversorgung mit Wasser, Elektrizität, mit Bildung. Und insofern gehen wir auch d'accord mit der aktuellen Forderung der Umweltweisen, die sich auch für einen öffentlich-rechtlichen Zugang zu digitalen Infrastrukturen gefordert haben. Im Prinzip heißt das nichts anderes als ein öffentlich-rechtliches Facebook, um es mal ganz plakativ zu sagen. Das heißt nicht, dass es kein Facebook oder Google oder keine privaten Anbieter mehr geben soll, sondern schlichtweg auch eine öffentlich-rechtliche Alternative dazu.
das kann eine Möglichkeit sein, um eben auch einen Zugang zu Daten weiter zu gewähren. Gleichzeitig können wir uns aber auch gut vorstellen, dass auch ein Zugangsrecht zu privaten Anbietern und ihren Daten weiter eröffnet wird. Das haben wir in der Datenschutzgrundverordnung schon angelegt, durch den Artikel 20, der von Datenportabilität spricht. Das heißt, jeder von uns hier im Raum hat das Recht, mit seinen Daten, die bei Facebook oder bei WhatsApp liegen, sozusagen zu einem anderen Messenger oder wenn es YouTube ist, mit seinen Listen, die man hat, halt umzuziehen. Ja, aber das ist in der Tat praktisch schlecht möglich derzeit, weil eben keine Standards da sind, die das tatsächlich möglich machen. Aber es ist zumindest ein erster Schritt zu dem, was ich meine, wenn ich sage, Zugangsrechte weiter auch zu privaten Anbietern zu gewähren. Und dass auch Daten handelbar sind, so wie wir es ja auch täglich erfahren, ohne dass sie als Eigentum klassifiziert werden, spricht auch eins dagegen, dass es kein Eigentumsrecht sein kann. Denn Daten sind nicht irgendeine Sache, sondern sie fußen insbesondere, also der Datenschutz an solcher ist ein Grundrecht. Und wenn Sie die Historie sich dann auch mal anschauen, die das in Deutschland genommen hat, das heißt, wir haben es insbesondere geschützt durch Artikel 1 und 2 Grundgesetz, nicht nur durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht, sondern das impliziert auch das Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit. Das ist darin enthalten, ist eben seit 1983, seit dem Volkszählungsurteil, das Recht auf informelle Selbstbestimmung und darüber hinaus an der Integrität informationstechnischer Systeme. Das heißt, was geschützt ist, ist die Integrität. Sie sollen nicht in ihren Rechten verletzt werden. Und die Datenschutzgrundverordnung sieht es als solches, die nun personenbezogene Daten schützt, wie ich eben gerade geschildert habe, nicht vor, dass sie generell nicht verfügbar wären, also sozusagen, dass sie damit nicht kommerzialisierbar wären, sondern sie sieht ein ganz abgestuftes System auf, wie sozusagen in ihre auch personenbezogenen Daten mit eingegriffen werden kann. Und als, ist hier auch ein Pointer rein?
Ja, über diesen zwei Pfeilen. Das ist wieder so eine kleine Taste.
Also daran sehen Sie es, das Recht, Ihre Daten zu verarbeiten, setzt als erstes im Grundsätzlichen, das ist das zentrale Element, Ihre Einwilligung in die Daten voraus. Ausnahmsweise geht das auch ohne Einwilligung, wenn es notwendig ist, um Ihren Vertrag, also wenn Sie mit jemandem einen Vertrag geschlossen haben, also ich mache es mal ganz plastisch, Sie kommen zu uns in die Verbraucherzentrale und fragen, kann ich jetzt meinen Telekommunikationsvertrag kündigen, weil Pure versorgt mich hier schon seit Ewigkeiten nicht mehr so richtig, wie er soll. Dann ist aus diesem Vertragsverhältnis Ihre Daten verarbeiten und kann mit Ihren Daten arbeiten und Sie beraten, ohne dass ich von Ihnen explizit dazu eine Einwilligung einholen muss, weil die ergibt sich eben aus diesem Vertrag. Das ist damit gemeint. Ebenso, wenn das Gesetz zwingend vorsieht, dass auf Ihre Daten zurückgegriffen werden muss, also sprich, es muss eine gesetzliche Grundlage geben, um lebenswichtige Interessen zu schützen und dann Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen und darüber hinaus, und darauf berufen sich sehr gerne die Anbieter jetzt, wenn es notwendig ist, um berechtigte Interessen des Verantwortlichen wahrnehmen zu können. Und dass die Einwilligung so zentral ist, weil es eben ein Grundrecht ist, ist das auch schon geschützt durch die Europäische Grundrechtscharta und Da sehen Sie eben auch, es geht nur mit der Einwilligung halt des Betroffenen. Also ja, aber was ist das sozusagen heute alles wert? Kann ich Ihnen auch eine Anekdote dazu sagen? Unser Jurist oder unser Rechtsanwalt, mit dem wir unsere Klageverfahren führen und der auch den Bundesverband Verbraucherzentralen in seinen datenschutzrechtlichen Klagen wie gegen Facebook und Google vertritt. Er war die Tage mal krank und ich habe ihm seine Sportuhr eingerichtet, so wie ich sie auch habe. Und er lebt nun für den Datenschutz und das Erste, als ich das eingerichtet habe und es kam dann sozusagen die Litanei, klicken Sie hier und klicken Sie hier, damit Sie es nutzen können, habe ich sozusagen drüber weggeklickt. Das hat ihn zutiefst erschüttert, der nun jahrzehntelang für den Datenschutz gelebt hat und mindestens 10 Verfahren für den Bundesverband Verbraucherzentrale gegen Facebook führt. Ja, aber warum habe ich das gemacht? Denn sicherlich so viel wie viele von Ihnen, schlichtweg deshalb, weil keine Alternative besteht. Entweder ich will diese Sportuhr nutzen und klicke es an, oder ich lasse es ihm halt. Und das ist eben die spannende Frage an der Stelle. Können wir als Verbraucherschützer, in früheren Jahren war immer unsere absolute Forderung nach Transparenz. Was nutzt das denn? Was nutzt das uns allen denn, wenn wir, selbst wenn wir uns die Zeit nehmen und jede AGB einzeln durchlesen? Am Ende nutzt Ihnen das als sogenannter informierter Verbraucher? Ja, Sie können dann zumindest entscheiden, wollen Sie das so oder nicht? Aber wenn Ihnen dann tatsächlich praktisch, auch wenn es gesetzlich so gar nicht vorgesehen ist, nur die Alternative bleibt, nutzen oder nicht nutzen, dann stellt sich die Frage eben halt so. Und insofern fordern wir nicht mehr oder nach wie vor, aber darüber hinaus nicht nur den Schutz des informierten Verbrauchers, sondern auch des vertrauenden Verbrauchers. Das heißt, ich möchte darauf vertrauen können, dass das in das, was ich da einwillige, tatsächlich auch stattfindet oder eben nicht stattfindet. Wenn da steht, die Daten werden dort und dort nicht weitergegeben, dann muss ich darauf auch vertrauen dürfen. Denn das macht es nämlich genau auch aus, am Ende dort schlichtweg halt zu klicken. Das hat man auch schon bei der Datenschutzgrundverordnung sich diese Gedanken gemacht. Nicht umsonst gibt es nämlich da diesen Artikel 25, der sagt, Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellung. Das heißt, und jetzt spreche ich mal den Informatiker auch an, das heißt mit anderen Worten, die Dinge, die Systeme, die wir nutzen, also die Dienste, die wir nutzen, die sollen in ihrer Grundstruktur schon datenschutzfreundlich angelegt sein. Da sollen keine Cookies hinterlegt an der Stelle sein. Es soll nicht erst eine Einstellung, die ich vornehmen muss, das sowieso nicht. Aber so wie das Programm schon geschrieben ist, soll es in sich schon datenschutzfreundlich und konform sein. Damit Sie am Ende auch darauf vertrauen können oder wir insgesamt alle darauf vertrauen können. Ja, also wie gesagt, was sind unsere Verbraucherschutzforderungen, die wir so an die Politik stellen? Also zum einen Zugang auch zu solchen, Zugang zu Informationssystemen, aber eben darüber hinaus sind wir der Auffassung so, und ich habe Ihnen ja jetzt nur einen kleinen Teil der Datenschutzgrundverordnung vorgestellt, dass die Systeme, die wir haben oder die gesetzlichen Grundlagen, die wir haben, recht gut sind und auch von ihrer Anlage her ausreichen und wir da an der Stelle gar keinen Regulierungsbedarf sehen, sondern wir sehen insbesondere da Bedarf im Vollzug dessen. am Ende, wenn Sie darauf vertrauen können wollen, muss es jemanden geben, der am Ende auch mal drauf schaut und drauf schauen kann, dass das, was da steht, auch tatsächlich stattfindet oder nicht stattfindet. Und insofern fordern wir eben auch einen stärkeren Vollzug durch die Datenschutzaufsichts- und Kartellbehörden. Und insofern ist 2019 ein sehr spannendes Jahr. Also da hat Anfang des Jahres das Bundeskartellamt gegen Facebook eine Unterlassungsverfügung erlassen, in dem es ihm Facebook untersagt hat, sämtliche seine Dienste oder die personenbezogenen Daten, die es im Rahmen des Dienstes von Facebook erhebt, das für seine anderen Dienste oder Drittanbieter gleichzeitig zu nutzen, ohne dass es da eine explizite Einwilligung der Nutzer halt gibt. Da hat das Bundeskartellamt jetzt im August einen kleinen Rückschlag erlitten, als das Oberlandesgericht Düsseldorf die sogenannte aufschiebende Wirkung wiederhergestellt hat. Das heißt nichts anderes. Der Beschluss oder die Unterlassungsverfügung, da musste Facebook durfte es diese Daten so nicht mehr nutzen. Und das Oberlandesgericht hat damit jetzt erstmal gesagt, bis das endgültig sozusagen entschieden ist, alle Rechtsinstanzen durchgegangen sind, solange darfst du das wieder machen, Facebook. Das steht sozusagen hinter diesem Beschluss vom 26.08.19. Dagegen hat das Bundeskartellamt Beschwerde beim Bundesgerichtshof erhoben und das liegt jetzt, wie gesagt, beim Bundesgerichtshof. Ja, dann, das wird Ihnen auch alles bekannt sein, die Datenschutzbehörde in Kiel hat eine Facebook-Fanpage dem Betrieb untersagt, weil in die Auffassung besteht, dass Facebook datenschutzrechtliche Mängel in seinem System hat und hat gesagt, wenn du selbst eine Seite auf Facebook hast, bist du dafür auch verantwortlich, was dann dort auf deiner Fanpage passiert. Und deswegen durfte dort eben die Volkshochschule da nicht mehr seine Seite betreiben. Und der Europäische Gerichtshof hat da diese Verantwortlichkeit bestätigt. Und deswegen ist das Ganze ans Bundesverwaltungsgericht zurückgegeben und hat dann eben auch gesagt, ja, wenn es da eben eine Verpflichtung an der Stelle gibt, dann kann man das in der Tat untersagen, beziehungsweise der Seitenbetreiber muss selber auch für eine Verantwortlichkeit halt sorgen, wenn es da keine Sicherstellung gibt, dass die Daten geschützt sind. Und wie gesagt, die Verbraucherzentrale selbst, also unser Bundesverband, führt auch einige Facebook-Verfahren und darüber hinaus auch weitere Datenschutzverfahren. Und auch da gibt es ein ganz aktuelles Urteil von Anfang dieses Monats durch den Europäischen Gerichtshof. Und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, es ist keine wirksame Einwilligung auch bei Cookie-Banners, wenn es schon sozusagen voreingestellt, dass das Häkchen im Kästchen war. Sondern es bedarf eben einer aktiven Einwilligung und insofern ist auch da nochmal die Privatsphäre und der Datenschutz von Verbrauchern an der Stelle gestärkt worden. Ja, wir führen als Verbraucherzentralen nicht alleine Klageverfahren, also wir haben eine eigene Klagebefugnis, um auch Verbraucherrechte durchzusetzen, sondern wir sind auch der Meinung, dass der beste Datenschutz der präventive Datenschutz ist. Insofern legen wir auch sehr viel Wert darauf, zu informieren und auch darüber zu informieren, was gibt es denn als Alternativen zu den großen 5 Anbietern. Und wie kann man denn ein Stück weit auch weiter vorbeugen? Uns ist dabei natürlich klar, dass selbst wenn man sage ich jetzt mal, ein bisschen Diät betreibt und die großen Anbieter ein Stück meidet, das trotzdem im Hintergrund man sie halt weiter nutzt. Aber nichtsdestotrotz kann jeder für sich auch entscheiden, inwieweit er ein Stückchen vorbeugt. Und darüber hinaus, ganz aktuell, noch mal ein Hinweis auch in eigener Sache. Wir haben heute gerade eine bundesweit, also nicht nur die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt, sondern alle Verbraucherzentralen im Bundesgebiet eine Umfrage gestartet, die bis zum 30.11. läuft. Und da möchten wir gerne die Erfahrungen, die Verbraucher gemacht haben, wenn sie ihre betroffenen Rechte mal eingefordert haben. Also wenn sie sich tatsächlich mal an ein Unternehmen wenden und mal sagen, die Daten, die du hast, die sind so gar nicht mehr nötig. Sag erstmal, welche du überhaupt noch von mir hast und gegebenenfalls lösche die bitte. Welche Antworten bekommen sie? Oder welche Steine werden ihnen gegebenenfalls in den Weg gelegt, um ihre Rechte halt wahrzunehmen? Ja, und wenn ich ganz einfach mal so nochmal an das Anfangsstatement sie zurückführe, ja, was würden wir uns denn wünschen? Also wir wünschen uns nicht, dass es die nächsten Jahre keine DSGVO, also keine Datenschutzgesetze gibt, sondern wir stellen uns im Jahr 2030 vor, in dem ich ganz einfach darauf vertrauen kann, wenn ich einen Dienst in Anspruch nehme, dass dann auch nur das mit den Daten passiert, in die ich dann tatsächlich eingewilligt habe. Ja. Und ansonsten bin ich natürlich jetzt auf viele Fragen oder auch auf Diskussionen wirklich sehr freuen.
Herzlichen Dank, Frau Bernhard, wenn ich Sie schon nach vorne einladen darf in die Gesprächsrunde, die Chefjuristin der Verbraucherzentrale und dann die vorgestellten Teilnehmer der Diskussionsrunde, vielleicht ganz außen, Herr Hagen, mit dem kürzesten Weg. Sie können die Bilder den Personen zuordnen, ansonsten sage ich es gerne nochmal an der anderen Seite der Runde. Professor Matthias Hagen, an seiner Seite Friedhelm Greis von golem.de, in der Mitte Professor Joachim von Gottberg und Frau Bernhard, haben Sie gerade erlebt. Für mich ergeben sich sofort gleich noch ein paar Nachfragen. Erste Frage, Frau Bernhard, Sie haben schon gesagt, Sie haben eine Sportuhr. Wer von den Herren hat eine Sportuhr? Warum haben Sie sich dafür entschieden und gab es irgendwelche datenschutzrechtlichen Bedenken, als Sie die programmiert haben?
Man kann sich natürlich bei den ganzen Dingen fragen, will ich das beispielsweise, mir ist es konkret Nokia, ich habe aber auch eine Apple Watch, also ich bin da quasi Politikskoman. Ja. Aber im Wesentlichen mache ich das deshalb, weil es mich interessiert, mich begeistert, dass es technisch überhaupt möglich ist, so etwas zu tun. Ja, die Uhr sagt mir beispielsweise, was ich natürlich auch selber weiß, wie tief ich geschlafen habe, wie lange ich geschlafen habe, wie oft ich aufgestanden bin nachts. Die sagt mir, wie viele Schritte ich gemacht habe und natürlich auch, wie viele Schritte ich eigentlich machen wollte. Das kann man also einstellen, dass man sagt, ich möchte gerne 10.000 Schritte am Tag machen. Und dann sagt mir die Uhr, du hast aber heute nur 7.000 geschafft, also arbeite an dir. Ja, das ist so ein bisschen wie dieser Score in China. Ja, also die Uhr arbeitet nach dem Prinzip, du wirst bestraft oder du kriegst eine schlechte Botschaft, wenn du es eben nicht geschafft hast. Und du kriegst nur jetzt gratuliere, endlich haben sie ihr Ziel erreicht und so weiter. Und mich lässt das relativ kalt. Also ich überwache eigentlich eher die Uhr, als dass sie mich überwacht, weil ich mir die Frage stelle, stimmt das denn mit den 7.000? Also deutlich halte sie mal 10.000. Ich habe überhaupt nicht, das Haus gar nicht verlassen, da ist alles schiefgelaufen. Also das ist so mein Interesse. Also ich finde das klasse, was technisch alles geht und das fasziniert mich irgendwie. Ja, aber dass ich mich jetzt von dem Teil beeinflussen lasse, ist definitiv nicht der Fall. Ich kenne aber Studenten zum Beispiel, die inzwischen gerne auch ihre Arbeiten über das Thema schreiben, die dann zum Beispiel sagen, also ich habe 10.000 Schritte am Tag angegeben und wenn ich am Abend nur 9.800 habe, dann drehe ich so lange an dem Ding, bis der glaubt, ich sei jetzt 10.000 gelaufen. Ja, da fragt man sich natürlich, was hat das für einen Effekt? Ja, also es geht nicht darum, dass es die Sportlichkeit gibt, sondern es gibt sowas wie die Magie der Zahl. Ja, da merkt man einfach, wie unterschiedlich der Umgang mit diesen Uhren ist. Natürlich, wie gesagt, ich habe eben eine Nokia-App und da sind die Daten drauf. Withings, das ist so eine Firma, die in Frankreich und in Belgien angesiedelt ist. Und natürlich hat die alle meine Daten. Die fordern mich natürlich auch auf, meine Daten jetzt mit anderen zu teilen und in Konkurrenz zu treten. Ja? Das heißt, die wissen natürlich eine ganze Menge. Die wissen ja nicht nur, wo ich laufe oder wie viel ich laufe, sondern die wissen auch immer, wo mein Aufenthaltsort ist, ja? Weil sich das Ding ja immer wieder ins Netz irgendwo einloggt. Ja? Das heißt, die haben theoretisch eine ganze Menge Daten über mich und könnten im Grunde mein ganzes Lebensprofil, wenn es sie denn interessieren würde, das ist dann eben die Frage, was... Ja, könnten die im Grunde nachzeichnen. Und ich finde das auf jeden Fall spannend, deshalb habe ich die Uhr. Aber Sie haben natürlich komplett recht, was interessiert die, wo ich wohne zum Beispiel. Ja? Also wenn ich einfach wissen will, wie viele Schritte ich gelaufen bin, dann müssen die eigentlich nicht meine Adresse haben, dann müssen die meine E-Mail haben. Ja? Und da kommen Sie gleich zu einem Phänomen, das ich so sehe. Es gilt ja eigentlich im Prinzip der Grundsatz der Datensparsamkeit. Ja? Das heißt, dass ein Unternehmen nicht mehr Daten von mir erheben darf, als es unbedingt nötig ist, um diesen Prozess abzuschließen. Und der wird aber nirgendwo eingehalten. Ja? Also die fragen mich immer alles Mögliche. Und gut, bei der Uhr ist das Geburtsdatum vielleicht noch wichtig, aber zum Beispiel, wenn ich bei Amazon kaufe, warum wollen die wissen, wie alt ich bin? Ja, ich kann sagen, ich bin über 18, ja? dann bin ich sozusagen geschäftsfähig, ja? Aber warum, was geht die mein Geburtsdatum an? Ne? Du siehst doch immer sofort, wenn du irgendwo dein Geburtsdatum angegeben hast, dann kriegst du dann plötzlich so E-Mails, Werbung für Treppenlüfte zum Beispiel, habe ich sehr gerne im Angebot. Ja? Und so übliche Dinge, die man eben, wenn man älter wird, so hat. Und dann wissen die genau, aha, das ist genau die Kernzielgruppe. Und ich bin ziemlich sicher, und da kommen wir auch zu einem Thema, das Sie schon hatten, da bin ich etwas skeptischer als Sie. Ich traue denen allen nicht.
Darauf kommen wir gleich, auf das Thema Vertrauen und was die Unternehmen eigentlich selber machen. Ja. Aber wir konstatieren erstmal, es gibt Menschen, die sind erstmal grundsätzlich aufgeschlossen und gehen nicht mit einer Grundskepsis, was Digitalisierung in der Welt angeht, durch die Welt. Professor von Gottberg ist ein solcher Mensch. Aber ich würde gerne an den Ausgangspunkt auch der Präsentation nochmal zurück. Frau Bernhard hat uns eingangs nochmal juristisch dargelegt, wie ist denn das eigentlich, wem gehören eigentlich die Daten, wie ist denn das mit dem Eigentum an den Daten und wer räumt wem welche Nutzungsrechte ein. Herr Greis, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, Sportuhr, das wir gerade hatten, die vielen Daten, die da auflaufen über die körperlichen Aktivitäten von Professor von Gottberg.
Die sind jetzt nicht
wer, lassen Sie es uns verstehen, wer ist Eigentümer, wer räumt wem welche Nutzungsrechte an und wo zeigt dieses Beispiel so die klassischen Frontverläufe?
Naja gut, wir haben ja schon gehört, es gibt eigentlich in dem Sinne kein Eigentum an Daten, aber natürlich hat man die Verfügungsrechte über die Daten, die haben natürlich einen extremen Personenbezug. Und ich bin da auch so ein Skeptiker, ich würde mir das auf keinen Fall, glaube ich, kaufen irgendwie. Also gerade alles, auch Internet der Dinge, alles wird in die Cloud hochgeladen und niemand denkt sich was dabei. Also Cloud, alles toll, aber im Grunde, weil Sie auch gesagt haben, die speichern das alles auf ihrem Server und man kann nie wissen, wer in ein paar Jahren oder Interesse daran hat, den Daten, Ermittlungsbehörden aus welchen Ländern auch immer. Die EU plant jetzt zum Beispiel ein Abkommen mit den USA, dass quasi US-Behörden, ohne dass ein europäisches Gericht überhaupt noch da reinreden kann, genau auf solche Daten zugreifen kann bei einem Verdacht. Also man serviert den Behörden alles auf dem Silbertablett und denkt sich eigentlich gar nichts dabei, was man da denen, wie leicht man denen dann die Arbeit macht. Und wahrscheinlich, oder es gibt ja zum Beispiel jetzt Fälle, wenn man jetzt einen Tesla hat, Tesla ist immer online, auch die Geschwindigkeitsdaten werden immer hochgeladen und es gab jetzt schon Fälle, da haben halt die Polizei hat dann auch bei Tesla einfach gefragt, ja, wir haben hier ein Auto, ist der Verdacht illegales Autorennen, bitte gib mir mal die Geschwindigkeitsdaten, das Standort, Geschwindigkeit, und der wurde damit halt überführt. Also die Daten, das eigene Auto verrät inzwischen den Besitzer und das kann einem bei jedem digitalen Gerät inzwischen passieren, gerade so Standortdaten und so weiter. Also da muss man halt extrem vorsichtig sein.
Ich glaube, Sie haben ja, als wir vor ein paar Tagen telefonierten, gesagt, deshalb bin ich bei bestimmten Angeboten zum Beispiel auch einfach nicht dabei. Welche sind das, wo Sie sagen, nee, da bin ich denn aus den und den Gründen auch grundsätzlich nicht dabei?
Naja gut, so Facebook, soziale Medien zum Beispiel, das weiß ich nicht, hatte ich noch nie irgendwie ein Bedürfnis, da irgendwie was preiszugeben, weil man auch gerade bei Facebook sowieso nicht weiß, was die mit den Daten machen. Und oder auch jetzt WhatsApp, habe ich auch genutzt am Anfang, aber inzwischen halt quasi die Berechtigung für das Adressbuch halt entfernt, sodass, klar, es ist dann ein bisschen unübersichtlicher, aber trotzdem kann man das noch nutzen, ohne dass man halt die Daten denen, wie gesagt, auf dem Silbertablett serviert.
Facebook, dazu auch gleich noch eine Nachfrage, Frau Bernhard. Das Facebook-Urteil, dieser erwähnte Fan-Facebook-Page, worum ging es da genau und was war das juristisch Fragwürdige, das dann zu dieser juristischen Entscheidung geführt hat?
Also es gibt ja mittlerweile sehr viele Fanpage-Urteile. Also beziehungsweise mehrere.
Was ist eine Fanpage vielleicht noch für uns alle?
Also das, derjenige, der Facebook halt nutzt, der weiß, also der meinen Auftritt bei Facebook-Dingen, wenn der eben dafür genutzt wird für Fans, dann habe ich eben, ist diese Seite bei Facebook meine Fanpage.
Eine Firmenseite genau. Zum Beispiel kann das sein, eine Bandseite.
Oder wenn wir als Verbraucherzentrale, wir haben in Sachsen-Anhalt die Entscheidung getroffen, wir haben keinen Facebook-Auftritt, wir hatten auch noch nie einen. Also wenn wir einen hätten, dann wäre das so eine Seite. Und die Entscheidung, die ich hier mitgebracht habe, da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, die Datenschutzeinstellung oder das, was Facebook tatsächlich mit den Daten macht, ist nicht nachvollziehbar. Und insofern für diese Verantwortlichkeit steht nicht nur, dafür ist nicht nur Facebook verantwortlich, sondern auch derjenige, der Facebook sozusagen nutzt und so eine Fanpage betreibt. Das ist das, was dahinter steht. Hinter diesem Urteil steht. Und darüber hinaus gibt es auch noch ein weiteres, deswegen muss ich nochmal erinnern, eine weitere Fanpage-Entscheidung, die ja auch die Tage erst noch beim Europäischen Gerichtshof war, die ist von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erwirkt worden. Und da geht es darum, man muss selber gar nicht Facebook nutzen, sondern allein da ging es um von H&M, wenn man den Like-Button sozusagen gedrückt hat, der ja auch im Facebook-Dienst mit ist und ich bin selbst kein Facebook-Nutzer, dann wurden sozusagen diese Daten mit weiter an Facebook übermittelt, dass ich da geliked habe. Auch das ist als unzulässig erachtet worden. Also, wie gesagt, ein spannendes Jahr.
Also ein spannendes Jahr. Immer wieder steht im Raum das Thema Reflexion, zu wissen, was da passiert, die entsprechende Einstellungswahl zu treffen. Professor Hagen, ich weiß gar nicht, ob das ein richtig wissenschaftliches Thema bei Ihnen ist oder ob das eher ein privates Hobby ist, dass Sie zum Beispiel daran basteln, wie kann ich bei Google die Suchmaschine nutzen, ohne dass Google sofort seinerseits Rückschlüsse darauf zieht, warum ich da was google. Können Sie das uns mal erklären, was Sie da tun und wie weit Sie da schon sind?
Also das ist jetzt kein privates Interesse, das ist schon wissenschaftlich ein bisschen Interesse. Wenn man, weiß ich nicht, Finanzprobleme hat oder gesundheitliche Probleme oder so, und man fragt jetzt, was bedeutet diese Krankheit, die mir der Arzt gerade gesagt hat, oder wie kann ich meine Kreditraten dann zurückzahlen oder sowas, dann will ich natürlich eigentlich gute Tipps aus dem Web erhalten und dann benutzt er doch wahrscheinlich in Deutschland, ich würde jetzt mal behaupten, jeder von uns benutzt Google. Vielleicht hier vorne die Skeptiker-Ecke nicht immer, also ich zähle mich jetzt auch dazu, aber manche Anfragen will ich gar nicht, dass die in Google in meinem Profil auftauchen, dann heißt das, ich möchte eigentlich andere Anfragen stellen, aber aus deren Ergebnissen im Prinzip dieselben Rückschlüsse ziehen können. Das heißt, ich möchte mein eigentliches Suchergebnis verschleiern können oder meine Suchanfrage verschleiern können, das Suchergebnis mir selbst lokal zusammenstellen. Das ist ein ganz spannendes Projekt, aber also ist jetzt nicht mein Haupt.
Aber wie geht das?
Wie geht das? Naja, ich habe natürlich eine eigene Suchmaschine, der ich komplett vertraue, weil die bei mir im Keller steht sozusagen. Ich stelle die Anfrage da an. Ich stelle die Anfrage, die ich eigentlich stellen wollte, an meine Kellermaschine sozusagen und rechne andere Anfragen aus, die mir die ähnlichen Ergebnisse liefern würden. Und dann schaue ich auf die anderen Anfragen und frage mich, sind die genauso sensibel wie mein Originalinformationsbedürfnis oder nicht? Und wenn die nicht so sind, dann gebe ich sie frei und dann stelle ich die an Google und bekomme die aktuellen Ergebnisse von Google. Das ist so die Grundidee. Also erstmal lokale Anfragen ausrechnen, die ich weniger sensibel empfinde und dann sage, okay, dann stelle lieber die 10 als die eine an Google und aus den 10 den Ergebnissen bastel ich dann lokal wieder das eigentliche Google-Ranking zusammen. So.
Klingt im Moment fürs Erste noch nach sehr aufwendiger Recherche.
Ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Also es geht jetzt nicht so, Google antwortet mir in 400 Millisekunden, jetzt brauche ich ein bisschen länger. Es gibt aber, ich meine, ich würde das jetzt auch nicht mit jedem Informationsbedürfnis machen. Google darf vielleicht wissen, dass ich heute mal nach dem Wetter gegoogelt habe oder so. Aber manche Sachen sind schon sensibel genug, dass ich sage, okay, da warte ich halt mal 10 Minuten auf das Ergebnis. Wir nennen das dann auch so ähnlich wie Slow Food, gibt es den Begriff der Slow Search, dass man sagt, okay, gibt Informationsbedürfnisse, da braucht man nicht so das Ergebnis sofort. Es reicht mir, wenn ich morgen weiß, wie ich meinen Kredit zurückzahlen kann, oder es reicht mir, wenn ich in 10 Minuten weiß, ob ich sterbe an der Diagnose des Arztes oder so. Und dann bin ich halt vielleicht bereit, so einen Aufwand zu machen. Gleichzeitig muss man bei dem Aufwand natürlich überlegen, kostet ja auch alles Strom und CO2 ja. Und so muss man heutzutage auch noch mitdenken. Also Green IT ist was anderes wahrscheinlich.
Ja. Weil Sie gerade die Krücken da vorne möglicherweise gesehen haben. Ah. Das ist ein reiner Sportunfall gewesen.
Ja, aber ich habe keine Sportuhr.
Weil Sie gerade die Wetteranfrage ansprechen, wenn Sie nach dem Wetter nächste Woche auf Mallorca gefragt hätten, hätte es sein können, dass Sie dann die nächste Ferienhäuser auf Mallorca als Bannerwerbung bekommen. Und Professor Goldberg, diese verhaltensbasierte, diese nutzerbasierte Werbung, man kann es ja zunächst durchaus auch positiv sehen, oder? Müssen wir gleich auf die Barrikade gehen?
Also ein Treppenlift, damit würde ich leben können. Ja. Aber ich habe am Tag ungefähr, kann schon sagen, 30 Mitteilungen, dass ich jetzt unbedingt mal was gegen die Prostata oder für die Prostata tun muss. Ja. Und Treppenlifte, Potenzmittel für Lebensglück über 50 oder sowas, ja. Das heißt, man weiß ziemlich genau, da gibt es also eine Konstellation von Daten, wo die A wissen, wie alt ich bin, die wissen auch ungefähr, was ich an Geld zur Verfügung habe, ja, sodass sie also auch mir bestimmte Sachen anbieten, die teuer sind. Und bis zu einem bestimmten Punkt würde ich sagen, na gut, also solange es bei Werbung so ist, dann kann ich damit leben. Nur ist es ja eigentlich, wenn man sich das mal rechtlich anschaut, die sind da... haben da mehr drauf als ich, aber im Grunde jemanden unaufgefordert irgendwelche Werbemails zu senden, ist eigentlich verboten. Und ich muss zumindest, wenn ich Werbemails bekomme, an dieser Werbemail sagen, ich möchte die nicht mehr bekommen in Zukunft. Ja? Das ist aber definitiv nicht der Fall. Also ich habe irgendwann mal dummerweise, da hatte ich einen schwachen Moment, habe ich bei Mediamarkt, bin ich dem Mediamarkt-Club oder sowas beigetreten, ja. Und dann haben die, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind beigetreten, Sie haben 500 Euro gewonnen. Ne? Davon können Sie jetzt beim Mediamarkt einkaufen. Da muss ich aber erstmal sämtliche Daten angeben. Ja, das habe ich dann mal zum Spaß gemacht, um zu wissen, was denn da passiert. Und dann kam also zum Schluss heraus, dass ich damit an einer Verlosung teilnehme von diesen 500 Euro. Ja? Und ich finde, sowas geht eigentlich nicht. Ja? Also ich finde, gerade bei Unternehmen, ich kann die Namen nennen, weil ich es definitiv bei allen versucht habe, Postmann zum Beispiel, DM, ja? Da kriegte ich Werbung zugeschickt und dann habe ich gesagt, oh, möchte ich dies abbestellen, bei manchen geht es. Ja? Und bei denen habe ich dann unten unsubscribed, dann kam ich auf eine Website, da stand dann auf dieser Website, die mir eigentlich sagen sollte, geben Sie Ihre E-Mail ein, das ist nicht mehr gekommen. Da war dann diese Seite, ist vorübergehend nicht erreichbar. Und ich finde, das kann nicht sein, dass wir ein Gesetz haben, das ja auch sinnvoll ist, dass du sagst, also du musst irgendeine Geschäftsbeziehung haben, damit du dir eine Mail zuschicken darfst und für etwas werben darfst. Ja. Und dass das in so einer Masse dann passiert, das sind eben nicht ein oder zwei am Tag, sondern ich kriege inzwischen nachts vor allen Dingen, kriege ich 30, 40, 50 Spams, ja, mit denen ich nichts anfangen kann. Und ich krieg die nicht raus.
Ja. Herr Robert, wie ist denn die praktische Rechtslage? Also bei der normalen analogen Post können wir diesen Aufkleber auf den Briefkasten machen, keine Werbung. Im Netz kriegen wir die persönlichkeitsspezifizierte Bannerwerbung oder eben E-Mails, die für allerlei werben. Professor Goldberg hat gerade gesagt, na, das ist doch eigentlich die klassische unaufgeforderte, unverlangt eingesandte Werbung. Aber wie ist denn die Rechtslage?
Na, genauso wie Sie es dargestellt haben, ohne Einwilligung, ohne explizite Einwilligung definitiv halt nicht. Das, was Sie aber eben auch beschrieben haben, was wir eben oftmals sehen und wo wir dann eben auch unsere Klagebefugnisse halt nutzen, weil das gleichzeitig auch ein Wettbewerbsverstoß ist und wir dann auch klagen dürfen, ist, dass Ihnen auf unlautere Art und Weise, unseriöse Weise, diese Einwilligung abgeluchst wird. Klassischerweise in vermeintlichen Gewinnzusagen.
Genau.
Ja? Das machen sehr gerne auch Energieanbieter, oder auch Telekommunikationsunternehmen, also da, wo wir eben halt sehen, dass über diese Weise gerne dann auch mal so eine Einwilligung, sage ich jetzt mal, erschlichen wird. Unserer Auffassung dann auch rechtswidrig und wir dann im Zweifel auch vorgehen. Aber ich sag mal, nicht gegen jeden kann man finanziell klagen und insofern ist das ein faktisches Problem.
Deswegen auch, deswegen in dem Zusammenhang auch Ihre Umfrage, die Sie heute starten, um mal ein Feedback zu kriegen, wie reagieren denn Unternehmen, wenn man sozusagen, wenn man den kompletten Datensatz haben will. Hat das jemand von Ihnen schon mal gemacht? Es gibt ja dieses Beispiel von diesem Menschen, der, glaube ich, alles von Facebook haben wollte und dann einen ganzen Güterzug von Akten irgendwie um einen Haar bekommen hat. Hat jemand schon mal so eine, haben Sie schon mal so eine Anfrage gestellt?
Ja, ich bin ja nicht bei Facebook. Also
auch bei einem anderen Unternehmen.
Nee, also ich kenne es ja, es gibt so auch Autoren, Frau Nokun hat das, glaube ich, mal bei Amazon gemacht, Herr Schrems hat es ja bei Facebook gemacht und dann klagt er ja immer noch und so weiter und ja, also und es gibt auch von, ich glaube, bei der Verbraucherschutzzentrale in Berlin, die haben das auch mal so für fiktive Nutzer, die haben mal fiktive Nutzer angelegt und dann nach ein paar Monaten die Daten alle angefragt. Also, ja. Also man ist, glaube ich, erstaunt, was da alles gespeichert wird.
Ja. Frau Bernhard und dann Professor Hahn.
Ja. Also wir machen das auch regelmäßig, wenn zu uns Verbraucher halt kommen. Dass wir dann auch durchaus mal eine Datenschutzanfrage machen und gleichzeitig abfragen, welche Daten also für den Verbraucher dann auch die Auskunft verlangen, um nachzuvollziehen, wo sind denn insbesondere bei solchen untergeschobenen Verträgen, dass wir dann gleichzeitig fragen, wo habt ihr die Daten her, wie seid ihr überhaupt auf die Adresse gekommen,
was sind die Wege?
Wie sind die Wege und dann kriegen sie kann mich gerade erinnern, vor einem halben Jahr haben wir das auch mal gemacht und da haben wir das nachvollzogen. Wir haben letztendlich 14, wenn ich mich richtig erinnere, 14 Auskünfte eingeholt und sind letztendlich bei der Deutschen Post, kann ich sagen, weil es halt so war, gelandet. Das heißt, der Verbraucher ist einmal umgezogen und hatte eben einen Nachsendeantrag gestellt und dabei gleichzeitig die Weitergabe seiner Daten zugestimmt. Und das war sozusagen der Ursprung der Dinge, die uns dahin geführt hat. Aber wir sind bei diesen, merken wir schon, dass die Auskünfte, die zurückkommen, oftmals nicht dem sind oder so umfangreich tatsächlich gewährt werden. Und insofern ist das auch ein Punkt jetzt gewesen, mal gänzlich bundesweit so eine Umfrage.
Also tragen Sie die Idee dieser Umfrage weiter. Ich habe gerade gesehen, Herr Geis hat vorhin erstmal auch ein Foto gemacht von der etwas längeren Adresse.
Aber wenn ich nur mal einen Hinweis, weil das jetzt so rüberkam, ne? Also ich bin natürlich auch persönlich skeptisch dem Ganzen eingestellt, aber ich muss das ja aus beruflichen Gründen alles nutzen.
Ja, selbstverständlich.
Ja, also ich meine,
das mache ich auch. Ja, als Medienwissenschaftler muss man ein bisschen was da abgeht.
Es hat natürlich auch seine positiven Seiten, wenn man diese technischen Dinge auch mal nutzen kann. Ne? Also man muss auch keinen Tesla fahren. Insofern bin ich da auch jetzt sehr froh über, wenn ich jetzt auf meine App gucken kann und ich weiß, mein Mann ist heute mit meinem Auto unterwegs und ich kann heute Abend kann nachher in der App gucken, wie stark er denn aufs Gaspedal getreten ist. Mhm.
Dann kann man das Essen ein bisschen reduzieren.
Ja, gut, das Abendessen bei Familie Bernhard malen wir uns jetzt mal lieber nicht aus, mit dem Rasen
im Garten. Aber wie gesagt, alles nur aus beruflichen Gründen.
Professor Hagen, haben Sie so eine Anfrage schon mal gestellt? Wir waren gerade bei dem Thema, was sammeln die alles?
Ich wollte nur noch dazu sagen, ich bin mir sicher, ich war noch nie bei Facebook sozusagen, ich habe keinen Account, aber ich bin mir sicher, dass Facebook von uns beiden auch einen digitalen Zwilling hat. Das Problem dann ist nur, den kann ich mir schlecht anzeigen lassen, weil die dann ja mal sagen, ja, was ist denn das Nutzerkonto dazu? Ich habe kein Nutzerkonto da, aber sie verfolgen mich ja überall im Netz durch diese Buttons, die überall nachgeladen werden. Weil ich benutze vielleicht im Gegensatz zu vielen anderen ein paar Anonymisierungstools oder so. Ich bin mir trotzdem sicher, dass Facebook ziemlich genau weiß, was ich mache, wer ich bin, wie alt ich bin, ab wann ich den Treppenlift brauche und solche Geschichten. Also da bin ich mir sehr sicher, dass das bei allen von uns so ist, auch bei Diensten, die wir nicht benutzen, ganz einfach, weil überall im Netz nicht nur die Cookies quasi das Tracking ermöglichen, sondern viele andere Technologien. Und das ist aber schwierig rauszukriegen, was die von mir wissen. Also ich frage jetzt nicht bei Facebook an, weil ich genau weiß, was passiert. Die sagen mir, du hast ja keinen Account, können wir jetzt nicht rauskriegen, was es für Daten gibt, aber ich bin mir sicher, dass es ein Profil zu mir gibt. Und
okay, wichtiger Einschub, trotzdem nicht resignieren, Professor. Nee, nee,
also ich habe so ein bisschen das Problem, dass wir natürlich, wenn wir uns an rechtliche Regulierungen machen, immer quasi alles lösen wollen. Das ist ja in der Datenschutzgrundverordnung auch passiert. Die Frage ist nur, ob wir nicht damit zum Teil total übertreiben und die Leute quasi dazu bringen, einfach das Häkchen automatisch zu machen. Also wenn ich einen Flug buchen will, ja, dann kriege ich erstmal, gehe ich die ganze Seite zu, stimmen Sie zu, dass Cookies auf Ihr Gerät geschickt werden, ja. Und dann sage ich dann, klar, ich will einen Flug buchen, ich kann gar nicht anders, also ich kann gar nicht verhindern, dass ich dazu stimme, weil sonst kann ich den Flug nicht buchen. Ja, da ich den Flug aber
buchen will,
bitte?
Ist nicht erlaubt.
Ja, aber jetzt gehen Sie als Hajo von Gottberg, der mal kurz nach Mallorca will, ja, weiß ich auch nicht, wenn ich jetzt Sie zufällig kenne, würde ich sagen, kann ich Ihnen das mal weiterleiten und Sie sorgen dafür. Also ich bin der Meinung, wenn man schon eine solche Regelung hat, dann muss man gleichzeitig in der Regelung auch versichern, dass ich mein Geschäft abwickeln kann, in diesem Fall Flug buchen, ja, ohne dass ich zustimme, dass Sie meine Cookies verwenden. Ja. Der nächste Punkt, und da sind wir als Mensch gefordert, ja, Sie haben noch nicht zugestimmt, dass Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren. Ja. Ich weiß nicht, Sie sind alles schlaue Leute und so weiter und sind für Ihre Daten auch sehr verantwortlich. Ja. Ich weiß nicht, ob mal einer von Ihnen die Geschäftsbedingungen tatsächlich sich runtergeladen haben und gelesen haben. Also ich kenne keinen, der es gemacht hat. Ich kenne auch keinen Juristen, der es gemacht hat. Das heißt, vieles von dem, was in diesen gesetzlichen Regelungen beinhaltet, ist sinnvoll. Ja? Nur es widerspricht so ein bisschen der Lebenswirklichkeit. Wir verhalten uns einfach definitiv anders. Ja? Und deshalb würde ich persönlich sagen, Datenspärlichkeit, wir sollten im Grunde auch gesetzliche Spärlichkeit üben. Und wir sollten ein bisschen anders daran gehen, als das die Datenschutzgrundverordnung tut, weil die uns meines Erachtens aus dem Datenschutz faktisch eher rausschiebt, ja, als dass wir sie wirklich glücklich nutzen.
Aber spärlicher, also Wunsch wäre ja, 5 AGBs, die man dann wirklich durchliest und sein Häkchen setzt, Herr Greis, aber das ist offenbar definitiv nicht machbar. Oder 10 Punkte, oder wäre das denkbar? Und warum sind das eigentlich so viele Seiten?
26.
Naja, gut, die AGBs ist natürlich immer ein Problem, aber ich sage jetzt mal so, sind einfache Cookie-Banner, bei denen man wirklich, sagen wir mal, das habe ich jetzt sogar schon gesehen im Netz, das gibt es schon, also dass man hat 4 Häkchen hat, einmal für also notwendige Cookies, technische Cookies, dann noch eins für Marketing und so weiter und wo dann die Marketing und so weiter nicht vorangeklickt waren und wo man dann einmal klicken kann, ja, akzeptiere ich, es ist technisch überhaupt kein Problem, aber die Medien oder die Anbieter wollen das natürlich nicht, weil die wissen, wenn die Nutzer die Wahl haben, keine Cookies oder Cookies, dann klicken, machen sie halt keine Cookies. Und deswegen wollen die natürlich verhindern, dass die Nutzer überhaupt so einen sinnvollen Banner bekommen, wo sie das quasi nicht voreingestellt haben und wo sie das halt eigentlich DSGVO-konform zustimmen können. Und die Medien sind am schlimmsten. Also,
Frau Bernhard, stimmt es eigentlich, dass teilweise, also ich bin kein Jurist, aber per Copy und Paste einfach auch Gesetzestexte auch nochmal reinkopiert werden in die AGBs und das dadurch nochmal aufgebläht wird?
Ja, genau das ist nämlich, weil sie bräuchten gar keine AGBs. Wenn es keine allgemeinen Geschäftsbedingungen gibt, dann gilt die gesetzliche Regelung. Und nur da, wo der Gesetzgeber es zugelassen hat, dass das, was im Gesetz steht, nicht zwingend ist, dann darf der Anbieter davon in allgemeinen Geschäftsbedingungen etwas abweichend regeln. Das können Sie sich vorstellen, und das wissen Sie auch, dass das in der Regel zu Ihren Lasten ist. Ja?
Und da gibt dann der Gesetzgeber auch immer schon die Schranken vor, bis wann, und das ist genau unsere Aufgabe als Verbraucherzentrale, dann eben halt zu gucken, gehen diese abweichenden allgemeinen Geschäftsbedingungen zu sehr zu den Lasten der Verbraucher. Also insofern, nein, es muss keine AGBs geben. Und das, was wir dann eben oft sehen, wenn sie dann aufgebläht werden, ist, dass zum Teil auch Gesetzestext reinkopiert wird. Dann, wenn ich, nach dem, was ich vorher gesagt habe, sind wir das völlig überflüssig und macht diese AGBs unklar, unübersichtlich, intransparent. Deswegen sind wir auch der Auffassung, dass solche aufgeblähten AGBs dann auch schon wieder unwirksam schlichtweg sind, weil dann andere Regelungen da drin versteckt werden. Und alles das, was Sie gesagt haben, Herr von Gottberg, dass die Datenschutzgrundverordnung zu überfrachtet wäre oder letztendlich genau das Gegenteil bewirkt als das, was sie, wofür sie da ist. Also dem möchte ich vehement widersprechen. Weil das, alles das, was Sie gesagt haben, ist rechtlich nicht zulässig. Es darf kein Angebot eines Reiseveranstalters oder einer Fluglinie geben, dass sie nur den Flug buchen dürfen, wenn sie auch in die Werbung einmischen. Genau dieses Kopplungsverbot gab es auch vor der Datenschutzgrundverordnung schon. Nichts anderes regelt das. Und ich sage mal ein anderes Beispiel. Dann dürfte es auch keine StVO geben, also keine Straßenverkehrsordnung. Wenn da drin steht, sie dürfen bei Rot nicht über die Ampel fahren und sie machen es trotzdem, dann ist das jetzt nicht. Dann heißt das nicht, dass die Straßenverkehrsordnung an dieser Stelle schlecht ist, sondern am Ende fragen Sie sich nur, wie ist es dann mit dem Vollzug?
Ich glaube, es ging teilweise eher um eine Art der Verunsicherung, die teilweise auch durch die Datenschutzgrundverordnung entstanden ist, im Bildungsbereich, Kita-Bereich, Schulen zum Beispiel. Wie ist es jetzt? Darf ich eigentlich überhaupt noch Fotos machen von der Klassenfahrt der 7C und wie dürfen die verbreitet werden? Ich denke, es geht eher in diese Richtung ein bisschen.
Ja, auch, aber ein Punkt, Sie haben ja völlig recht, also das ist ja bei der Straßenverkehrsordnung, ist es ja tatsächlich so, nur bei der Straßenverkehrsordnung wissen wir, die funktioniert auch nur deshalb oder man kann sie nur deshalb sozusagen verwirklichen im realen Leben. Dadurch, dass wir relativ regelmäßig kontrollieren. Ja? Also wenn es keine Verkehrskontrollen gibt, keine Geschwindigkeitskontrollen gäbe, keine Ampeln, die ab und zu mal blitzen, wenn man da drüber fährt. Ja? Wenn keiner mal schaut, sind die Autos vielleicht im Halteverbot oder sowas, dann wären wir wahrscheinlich alle, was diese Dinge anging, etwas großzügiger. Und genau dieses Phänomen haben wir konkret beim Datenschutz im Internet. Wenn ich eben das Verhältnis sehe von den Anbietern, wir sprechen von 14, es sind aber wahrscheinlich Millionen, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit, da erwischt zu werden, faktisch so gering, ja, dass wir wissen, dass es wahrscheinlich nicht durchsetzbar ist. Ja. Und wie gesagt, wenn ich mir diese Millionen von Mails angucke und sehe, dass also alles das, was sozusagen rechtlich notwendig ist, da mit Füßen getreten wird, dann habe ich das Gefühl, das entgleitet uns.
Das entgleitet uns. Wir versuchen Datenschutz und Gesetze einzuhalten und wir gucken andererseits natürlich parallel nach Alternativen. Frau Bernhard hat es ja gesagt, dieser Gedanke der letzten Jahre, vielleicht auch für Facebook-Verweigerer eine öffentlich-rechtliche Plattform zu schaffen. Den Gedanken gibt es seit ein paar Jahren, aber nicht wirklich Bewegung greift. Wer denn so eine öffentlich-rechtliche, wie könnte die funktionieren?
Also das Problem ist ja, bei solchen Plattformen, man braucht irgendwie so eine kritische Masse, wenn da es nur wenige sind, dann kann man nicht kommunizieren und dann geht man halt dahin, wo die meisten sind. Aber es gibt ja schon Alternativen, also es gibt so Nachbarschaftsplattformen, also wo man halt jetzt eher lokal sich vernetzt, irgendwie nebenan.de oder so, also es gibt schon Alternativen, aber jetzt natürlich so ein globales Netzwerk wie Facebook, das dann auch vielleicht auch so attraktiv für Werbetreibende ist, dann das muss natürlich dann erstmal, ja, also klar, man kann im Internet nie wissen, es gab auch mal MySpace, das nutzt heute auch keiner mehr, es gab mal auch in Deutschland andere Plattformen, Wer kennt wen oder StudiVZ, also Aber klar, Facebook hat halt schon eine extreme Dominanz inzwischen erreicht, die man natürlich nur schwer brechen kann.
Und das ist nebenbei wahrscheinlich auch die Frage, bei einer öffentlich-rechtlichen Struktur oder bei einem, in Anführungszeichen, staatlichen Angebot, wem misstraue ich nur eigentlich mehr oder wem traue ich mehr, dem privatwirtschaftlichen oder dem staatlichen Angebot, denn dass wir auch bei staatlicher Überwachung auf ganz unterschiedliche Art und Weise aufmerksam sein müssen, ist ja ganz klar. Wie ist das eigentlich mit WhatsApp im Universitätsalltag, Professor Hagen? Kann man als Studierender an der Uni Halle eigentlich noch ohne WhatsApp überall angeschlossen sein?
Weiß ich nicht. Da ich Facebook-Verweigerer bin, bin ich auch WhatsApp-Verweigerer.
Was erzählen die Studenten?
Ja, ich kommuniziere noch per E-Mail, ich bin da Oldschool, also es dauert manchmal ein bisschen länger, bis man die Studierenden dann erreicht hat, zu reagieren. Deswegen haben wir auch so für die, mit denen wir eng zusammenarbeiten, ein paar andere Plattformen, sowas, was die halt besser finden, aber WhatsApp, keine Ahnung, bin ich selber nie Nutzer von gewesen. Ich komme gut an der Uni ohne WhatsApp aus. Es wird schon schwieriger bei meinen Kindern, so was weiß ich, Fußball oder so, Fußballvereine, da gibt es halt irgendwie, was weiß ich, WhatsApp-Gruppen oder so, das läuft dann alles auf dem Telefon meiner Frau.
Ja, so eine Familiengruppe, wo,
das jetzt
eine
Familiengruppe,
so eine Familiengruppe, wo Oma die neuesten Bilder von den Enkeln kriegt, ist auf dem Handy ihrer Frau.
Alles bei mir.
Da sind sie jetzt sicher.
Die hat auch zwei Telefone, eins, wo sie so ein Zeug hat und eins, wo sie ein bisschen mehr so damit agiert wie ich. Also,
Darf ich nochmal einen Punkt, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir Gesetze machen überhaupt keinen Sinn, wenn man nicht auch ein Risiko hat, dass man erwischt wird, wenn man sie nicht befolgt, oder? Sonst kann man es im Grunde auch lassen. Sonst ist man weltfremd, ja. Deshalb auch wirklich mal die Frage, ob man nicht mal überlegt, ob man, ich weiß nicht, wie das technisch möglich ist, das weiß Herr Hagen besser, ob man nicht wirklich mal versucht, beispielsweise bei Landesmedienanstalten zu installieren, dass man diese Dinge auch mal systematisch überprüft. Oder Verbraucherfall. Ich weiß nicht genau, ob es da. Ich glaube einfach, dass das nicht damit getan ist. Also, Sie machen da eine tolle Arbeit und Sie machen auch relativ viel in dem Bereich. Und wenn ich irgendetwas suche, finde ich bei Ihnen auch immer die richtigen Tipps. Ja. Aber es ist wahrscheinlich einfach zu wenig, weil es einfach eine derartige Masse ist, ja, dass letztlich das, auch wenn es eben mal 14 oder 15 oder 20 erwischt, ist es immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Kann man da nicht mal versuchen, da kann man, könnte man vielleicht auch KI nutzen, etwas systematischer vorzugehen. Und das Zweite ist, gerade bei der Datenschutzgrundverordnung, also als Anbieter von Webseiten muss ich auf jeden Fall meinen Datenschutz transparent machen, den ich habe. Ja. Das kann man kontrollieren. Aber ob ich das tatsächlich mache, das können Sie wahrscheinlich nicht kontrollieren. Ja. Das heißt, bei vielen Dingen, also ich weiß zum Beispiel nicht, ich bin natürlich auch Alexa-Nutzer, weil ich das faszinierend finde, dass das funktioniert, ja, können Sie sich vorstellen, ja. Ich habe keine Ahnung, ob wenn ich jetzt da das Ding da steht und ich habe es auch gar nicht an, ob die nicht vielleicht einfach sämtliche Gespräche mit meiner Freundin oder meiner Mutter oder was auch immer, was da spannend sein könnte, mitschneiden und irgendwann was damit anfangen.
Das lassen wir uns mal gleich das lassen wir uns mal gleich vertiefen, bevor wir über die Firmen intern und ihre eigene Sicht, weil Sie sagen Transparenz, ich glaube, es gibt solche Abteilungen wie Transparency von den großen Firmen. Herr Greis, Sie haben beim Stichwort ich habe Alexa vom Gesicht zusammen
geschlagen. Sodom und Gomorra.
Wir hatten jetzt
morgen. Was kulminiert alles in Alexa?
Wir hatten ja heute Morgen auch schon das Thema KI und da ist ja auch, fehlt es vielleicht auch bei den Leuten an Verständnis, dass man natürlich, wenn ein Lautsprecher einen verstehen will, dass der halt auch trainiert werden muss und womit wird er trainiert? Mit Daten und natürlich müssen die Firmen auch sich mal da reinhören und gucken, was werden. Wie gut sind tatsächlich die Systeme und wie kann man denen das auch nochmal beibringen? Das heißt, wenn was falsch verstanden wird, dass das nochmal korrigiert wird und so. Also wie gesagt, die Daten brauchen Trainingsmaterial und müssen gutes Trainingsmaterial haben, das natürlich von Menschen quasi kontrolliert wird. Genauso ist es mit den Übersetzungsprogrammen. Da gibt es ja auch so Leute, also auch im Bundestagsabgeordnete, die sagen, naja, mit jeder Anfrage an Google Translate lernt das Programm, was aber Quatsch ist, weil es kann natürlich nur lernen, wenn es zweisprachige Texte, die schon von Menschen übersetzt wurden, miteinander vergleicht und daraus irgendwie Strukturen erkennt und dann daraus dann nochmal eine neue Übersetzung basteln kann. Da muss man halt einfach damit rechnen, dass auch das eigene Material vielleicht für sowas verwendet wird. Und natürlich auch wie gesagt, man weiß nie, wie lange wird das gespeichert, welche Ermittlungsbehörde hat dann darauf Zugriff, also gab es ja
schon... Was machen wir damit?
Ja, genau, und wie gesagt, es ist immer Cloud, es ist halt leider keine Wolke, sondern Cloud ist halt ein Rechner, der bei dem anderen steht, also das ist halt, wo der eben nicht am eigenen Keller steht, sondern halt der ein Rechner, der dem anderen gehört und wo meine Daten sind. Und alles, was Cloud-basiert ist, da habe ich auch, bin ich immer sehr skeptisch. Also ich zweifle dann lieber eine eigene Lösung und verschlüsselt, also dass man selber schon die Daten verschlüsselt, bevor man sie hochlädt und so weiter. Also, aber Alexa finde ich, geht gar nicht. Also ich kann allen nur empfehlen, das ist diese Autobiografie von Edward Snowden mal zu lesen. Also,
weil?
Ja, weil er dann genau auf solche Sachen hinweist. Also er schildert da, er ist mit dem Internet in den 90er Jahren groß geworden und dann kam die Kommerzialisierung, also auch nach der Dotcom-Blase, dann kamen die großen fünf und dann kamen halt auch die Geheimdienste, die das Internet irgendwie kaputt gemacht haben und die Nutzer machen halt alles mit. Das ist halt natürlich das große Problem.
Okay, den Lesetipp nehmen wir mit. Ich biete Ihnen auch noch an, Herr Hagen steht sicherlich auch im Nachgang noch zur Verfügung bei der Tasse Kaffee, mehr über den Superrechner in seinem Keller zu sagen. Sie sind gleich dran mit Ihrer Frage, weil ich würde gerne noch Herrn Hagen eine Frage stellen, weil Professor Goldberg hat es gerade gesagt, es geht auch darum, dass Firmen selber für Transparenz sorgen, was ihre Geschäfte angeht. Ich würde sagen, es gibt ja in vielen solcher großen Unternehmen Abteilungen, die sich zum Beispiel Transparency nennen. Nach Ihrer Beobachtung, wie ernst werden die in den Firmen genommen von den Zentralen bei Microsoft etwa? Sind das sozusagen die Engagierten auf verlorenen Posten? Wie ist Ihre Wahrnehmung?
Also eher nicht, dass es auf verlorenen Posten ist, nehme ich so nicht wahr. Ich bin jetzt im Bereich Suche wissenschaftlich unterwegs und wie schreiben Menschen Texte, wie suchen Menschen, da trifft man halt auf den Konferenzen dann schon Leute von Google, Microsoft und so weiter. Bei denen gibt es Abteilungen, die heißen nicht nur Transparency, sondern Fact, also für Fairness, Accountability, Confidentiality und Transparency oder so. Also die sagen schon, okay, wir wollen auch irgendwie Ergebnisse liefern, ohne dass man alles über jemanden wissen muss oder Ergebnisse liefern, die nicht alles verraten. Wir wollen transparent sein, sodass jeder weiß, warum die Ergebnisse kommen. Fair im Sinne von, naja, nicht nur das, was eben an Trainingsdaten zur Verfügung steht, meistens von alten weißen Männern oder so. In diesem aktuellen Sprech ist man ja immer so. Also die meisten Verfahren sind dann nicht fair in dem Sinne, als dass sie auf allen möglichen Daten gelernt hätten. Und da gibt es Abteilungen, die werden auch immer weiter ausgebaut. Insofern sind natürlich jetzt noch nicht 10.000 Mann stark oder so, aber mein Eindruck ist schon, dass das was ist, wo jetzt nicht nur das Feigenblatt draufklebt, sondern das gerade bei so einem, bei Microsoft oder so ist, die Abteilung, die wird immer größer, sind gute Leute da, also wissenschaftlich ausgewiesene Leute bei Microsoft Research angesiedelt. Kann man jetzt ein bisschen was von erwarten, ist so meine Hoffnung für die nächsten Jahre, dass da auch sich das in den Konzern so ein bisschen reinsetzt. Aber ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass es, die sind ja nicht alle schlecht. Ja? Also ich meine, ich bin ja auch auf der Skeptiker-Ecke hier und da bin ich auch gern als Privatperson. Gleichzeitig muss man schon sagen, viele Sachen, die können, die sind schon toll. Also das kann man nicht mit konkurrieren, mit einer kleinen Arbeitsgruppe an der Uni oder so. Muss man den Hut ziehen und gleichzeitig muss man natürlich fragen, braucht ihr das immer alles? Also Suchergebnisse sind vielleicht auch immer noch ganz so gut, wenn ich nicht das persönliche, personalisierte Profil von mir über die letzten 10 Jahre da speichere oder so. Also da bin ich halt auch so ein bisschen wieder so zweigeteilt. Ja.
Danke. Jetzt kam die erste Frage aus dem Publikum hier vorne.
Ja? Ja. Ich hätte mal eine kurze Frage. Jetzt bewegen wir uns ja auch auf der globalen Welt und Facebook ist jetzt das zentrale Beispiel von allem. Jetzt, ich habe zum Beispiel meine Daten widerrufen bei uns in der Behörde in Halle. Ne? Was ich mir nicht aussuchen kann. Ich muss zur Behörde gehen und mich anmelden, sonst kriege ich eine Strafe. Und ich würde gerne mal wissen, ob die Verbraucherzentrale sich schon mal angeguckt hat, was die Städte selber mit den Daten von ihren Einwohnern machen. Weil das ist für mich wirklich, ich werde gezwungen, dorthin zu gehen. Ich kann, weiß aber nicht, was die damit machen, wie die damit Geld verdienen.
Hat es nicht schon Fälle gegeben, wo Meldebehörden auch Daten verscherbelt haben? Genau, was passiert mit den Daten, die man bei der Meldebehörde abliefert? Und warum können wir es nicht? Zweite Frage, machen wir in anderen Ländern, wo es sowas nicht gibt?
Also zum einen muss ich sagen, da waren Sie bei einer öffentlichen Behörde. Wir können als Verbraucherzentrale immer nur dann
tätig werden, wenn sie in ihrer Eigenschaft als Verbraucher, also sprich einem privaten Unternehmen gegenüberstehen, also dem auch ein privatrechtlicher Vertrag gegenüberliegt, inwieweit Daten erhoben werden können durch öffentliche Stellen, ist ja insbesondere eben auch durch das Bundesdatenschutz oder eben auch durch unser Landesdatenschutz geregelt. Und natürlich haben Sie auch da einen Auskunftsanspruch, ne? Durch das unser Informationsfreiheits- und Zugangsgesetz, wo Sie das selber auch einholen können. Sie müssen da auch keine besondere Betroffenheit haben oder dergleichen. Nichtsdestotrotz, ja, aber das ist eben einer der Bereiche, genauso wie im Sozialdatenschutz. Das heißt, wenn Sie bei der Rentenversicherung oder bei Ihrer Krankenversicherung sind, wo nochmal sensiblere Daten als das sind, haben Sie eben auch nochmal eine eigene geregelte Schutzfunktion, aber die ist eben halt nicht über die Verbraucherzentrale hinterfragbar an der Stelle.
Ich muss vielleicht noch ergänzend sagen, dass natürlich die Missbrauchswahrscheinlichkeit hier ziemlich groß ist. Ja? Dass irgendjemand, der ein Gartenhäuschen bauen will oder sowas, von irgendjemandem gesteckt bekommt, wenn du mir mal eine Kopie der Daten gibst, das ist ja sehr, sehr leicht, das einfach mal durchlaufen zu lassen, dann gibt es da dies und das an Kohle. Und ich glaube, über diese Wege wird wahrscheinlich auch eine ganze Menge passieren, sowohl bei Behörden, also man hat das ja mal gehabt, statt bei der Telekom, also bei großen Telefonanbietern, dass plötzlich alle Daten da irgendwo kursierten und manchmal weiß man gar nicht, wo die herkommen, da steht plötzlich was im Netz öffentlich, ja, und man weiß wirklich nicht, wo das Ganze herkommt. Und ich bin jetzt wirklich kein Kontrollfreak, aber ich glaube, wenn man diese ganzen Gesetze irgendwie ernst nimmt und die Besorgnis, die wir alle haben, irgendwo ernst nimmt, dann muss man auf der Ebene der Kontrolle und des Schauens, was tatsächlich passiert, angesichts der Masse, in der Missbrauch geübt wird, müssen wir da, glaube ich, ganz gewaltig Gas geben, sonst wird das nämlich kein Mensch mehr ernst nehmen. Das ist meine Befürchtung.
Wir sitzen hier im Kreise engagierter, nachdenklicher Menschen und stellen gleichzeitig fest, dass es in der Gesellschaft insgesamt eher Usus ist zu akzeptieren, dass die eben wollen, dass wir Häkchen setzen, dass die sowieso damit machen, was sie wollen. Und hey, es ist nun mal bequem, das Buch bei Amazon zu bestellen oder andere Dinge im Netz zu kaufen. Müssen wir uns vielleicht manchmal auch zurücklehnen und müssen sagen, ja, all die Einwände sind richtig, ja, all die juristischen Positionen sind richtig, aber vielleicht erleben wir gerade auch einen gewissen kulturellen Wandel in der Welt und auch in Deutschland. Vor 30 Jahren gab es in Deutschland West große Aktionen gegen die Volkszählung, gegen die Debatte um den maschinenlesbaren Personalausweis. Deutschland Ost hatte natürlich seine ganz eigene Geschichte mit Menschen, die Daten über einen sammelten. Stehen wir vielleicht einfach auch an einer Stelle, wo es einen kulturellen Wandel gibt, ob das nun den engagierten Datenschützern passt oder nicht, dann gebe ich eben Dinge von mir preis, Dinge, mit denen man früher gar nicht preisgeben konnte, weil das Internet noch nicht erfunden war, Herr Kreis?
Ja, also es klingt irgendwie so, lassen wir also laissez-faire und werfen wir mal so alle Bedenken über Bord, also aber da... Das würde ich noch nicht so sehen. Also ich würde eher, also ich glaube eher, man weiß noch gar nicht, was alles an Missbrauch vielleicht möglich ist. Und man sollte vielleicht wirklich eher vorsichtig sein und mal gucken, was da mit den Daten eigentlich alles gemacht werden kann, bevor man da alles wirklich von sich preisgibt. Also das,
Missbrauch, was wäre so eine Horrorvision zum Beispiel, die Ihnen da durch den Kopf geht?
Naja, das muss ja, was heißt großer Missbrauch sein? Es ist ja heute schon so, dass bestimmte Preise sich ändern, wenn jemand mit einem Apple irgendwie auf eine Seite geht oder so, also oder man wird ja manipuliert ohne Ende. Also es ist ja, also das sind ja genauso diese Sachen, wo auch dann die Verbraucherschützer sagen, das ist irgendwie intransparent und das muss irgendwie, da dürfen die Nutzer, die Einzelnen nicht benachteiligt werden und so weiter. Also von daher ist es eigentlich ganz sinnvoll, wenn man eine Möglichkeit hätte, zum Beispiel sein Computer zu verheimlichen, dass halt der Anbieter eben nicht weiß, was der Nutzer für ein Endgerät hat und so weiter. Also ich finde, man sollte da jetzt nicht so freigebig sein und und sagen, es gibt eh keine Privatsphäre mehr. Es gibt ja solche Extrempositionen, dass man sagt, heutzutage hat das Konzept ist quasi obsolet geworden, aber ich glaube, das, also ich werde nicht...
Ich muss sagen, also kein kultureller Wandel, der sich da gerade vollzieht.
Ja, ich weiß nicht, ob es ein kultureller Wandel ist, aber ich meine, jeder wird ja, ich meine, hier im Raum ist es immer schwierig, wir sind ja wahrscheinlich alle so ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, jeden, den man draußen auf der Straße fragt, der würde mir nie seine Kreditkarte oder seine EC-Karte mit PIN geben. Ja, das sind jetzt auch Daten, da ist jedem klar, was passiert, wenn ich die Daten bekomme. So ähnlich ist das ja bei anderen auch. Also ich meine, es gab ja früher, keine Ahnung, muss ja nur in der deutschen Geschichte ein bisschen zurückgeben, wo man sagt, Religionszugehörigkeit ist vielleicht was, was mich... nach außen angreifbar macht und zwar auf gewisse krasse Arten auch. Ich meine, sowas passiert mit solchen Sportuhren doch auch. Ich weiß doch dann, wann, weiß ich nicht, wenn jemand fünfmal am Tag in Ruhe in Richtung Mekka oder so sich ausrichtet, weiß ich, was für eine Religion der ausübt. Das sehe ich an seiner Sportuhraktivität. Wenn er immer Sonntag früh zwischen 9 und 10 oder so inaktiv ist, weiß ich, er ist in die Kirche gegangen oder so. Also wenn ich dann noch weiß, wo er da war, dann weiß ich noch, ob das ein evangelischer oder ein katholischer war. Also sowas, man muss sich halt nur mal überlegen. Bei manchen Sachen ist klar, was passiert. Jemand gibt mir seine Karte und seine PIN. Missbrauch ist jedem offenbar irgendwie ersichtlich. Oder ich lasse die Haustür ja auch nicht aufstehen, das sind jetzt keine Daten. Aber das ist irgendwie klar, was passieren kann. Bei anderen Sachen ist es nicht so klar. Da muss man einfach so ein bisschen in diese Richtung denken. Ich glaube noch nicht, dass es ein kultureller Wandel ist. Es ist halt einfach, viele Leute wissen nicht genau, was man alles machen kann. Und denen ist das nicht bewusst. Und wenn man es ihnen bewusst machen würde, würden sie genau sagen, oh nee, den PIN würde ich nie rausgeben. Ach nee, mein Bewegungsprofil würde ich nie rausgeben. Oh, meine Google-Anfragen, naja, da kann man ja auch ziemlich gut rauskriegen, ob ich einen Treppenlift suche oder nicht. Da bin ich halt ein bisschen älter, wenn ich das tue oder nicht. Ja, solche Geschichten sind nicht jedem bewusst. Also ich habe schon lange eine Diskussion mit der Schule meiner Kinder gehabt, weil die einen Google-Kalender auf die Webseite gestellt haben und ich gesagt habe, warum muss es ein Google-Produkt sein? Ja, also ich muss nicht... Google muss nicht wissen, dass ich Kinder an der Schule habe. Nicht, weil ich jetzt sage, ich will meine Kinder verleugnen oder so, sondern das braucht doch nicht Teil meines Profils sein.
Die Schule könnte welche Alternative wählen?
Andere Produkte, frei verfügbare Kalendertools, die man auf Webseiten einbauen kann. Es gibt für jedes Alternativ, natürlich sind nicht alle so attraktiv. Weiß nicht, ich benutze auch immer noch Twitter professionell auf Arbeit, weil ich halt anderen, die in meiner Umgebung immer mal sagen, ja, wir haben das Paper veröffentlicht, das wird halt auf Twitter passieren und nicht auf Alternativen wie Mastodon oder sowas. Da sind 3 Leute, wenn ich von denen was sehen will, muss ich da sein. Wenn ich von den anderen 300 was sehen will, brauche ich nur Twitter zu benutzen. Also es ist klar, es gibt gewisse Bequemlichkeiten, aber man muss auch immer mal sehen, dass man Dinge auch ausschalten kann. Also Google zum Beispiel erlaube ich nicht, ständig mich zu tracken, meine natürlich ein Google-Telefon, ich brauche ein Profil, aber ich schalte das immer mal aus, dass die sozusagen nicht wissen, wo ich bin. Das ist dann wieder dieser Vertrauenspunkt. Ich benutze diesen Button, wo ich sage, okay, Bewegungsprofil nicht. Also
in der Annahme, dass die
es dann tatsächlich nicht machen. Dass es tatsächlich nicht ist. Gleichzeitig weiß ich, dass es nicht funktioniert, weil die Google-Tastatur immer noch weiß, wo ich als nächstes hinfahren will. Und wenn ich dann irgendwas tippe, ist mir unklar, woher. Aber also Misstrauen habe ich da trotzdem groß.
Sagen, danke. Jetzt kommt aus dem Publikum die nächste Frage. Sie waren der Nächste.
Also ich bin hier reingekommen, weil ich etwas mehr dazulernen wollte. Ich habe jetzt ganz viele verschiedene Perspektiven kennengelernt. Zum Beispiel, dass wir wirklich eine solide Rechtsgrundlage haben und dass es auch Leute gibt, die sich dafür einsetzen, diese Gesetze einzuhalten. Dass es aber auch die Erfahrungen gibt, dass man manchmal einfach gar keine andere Wahl hat, als eigentlich die eigenen Gesetze mit Füßen zu treten, indem man einfach dem zustimmt. Oder dass es die Möglichkeit gibt, auf Sachen bestimmt zu verzichten. Ich habe das alles auch schon so selber erlebt, also bis auf die rechtliche Sache, weil ich nie das Gefühl hatte, dass ich selber als jetzt finanziell schwacher Student mir das leisten könnte, irgendein Verfahren irgendwie anzuleiern. Und deswegen bin ich eher eine weitere Schiene gegangen, nämlich versucht, mich zu schützen. Und zwar so mit NoScript, so mit Erweiterungen für den Browser, die eben diese ganzen AIs bzw. KIs blockieren sollen. Da wollte ich jetzt Herrn Hage fragen mit dem Computer im Keller, ob er vielleicht das Zugang dazu ist.
Den PIN für die Tür.
Ob Sie vielleicht jetzt im Zuge der ganzen Möglichkeiten, der Handlungsmöglichkeiten sagen würden, dass das eine weitere Option wäre oder ob man auch davon eher die Finger lassen würde. Schließlich weiß man ja auch als nicht versierter Mensch wie ich nicht, was jetzt technisch dahinter steckt, hinter so einem NoScript.
Also es gibt, ich meine, es gibt immer Alternativen so, die die letzte Alternative ist, irgendwas nicht zu benutzen. Eine Suchmaschine lokal vorzuhalten, könnte ich theoretisch nur jedem empfehlen, weil alles, was ich in meiner lokalen Suchmaschine finde, geht nie nach draußen an irgendeinen dieser Dienste. Die Suchmaschine, die bei uns quasi die sieht die ganze Zeit zu, was ich so online mache mit meinen ganzen Tools und speichert einfach mal Archivkopien davon, sodass ich Dinge, die ich mal gesehen habe, lokal bei mir wiederfinden kann. Da brauche ich nicht Google für bemühen. Oder wenn man jetzt sagt, man vertraut DuckDuckGo mehr mit seinem Versprechen, kein persönliches Profil für jeden Nutzer anzulegen oder so. Aber auch an die muss ich gar nicht erst rantreten, sondern ich kann das bei mir erledigen. Großteil der Informationsbedürfnisse sind Sachen, die man schon mal gesehen hat. Und manchmal braucht man irgendwas Aktuelles, dann muss man natürlich irgendwie an das freie Netz gehen. Aber auch dann kann man natürlich versuchen, mit anonymisierteren Browser-Einstellungen oder so, das ist schon der gute Weg, oder mit so ein paar Tools, die halt verschleiern, was man für eine Plattform gerade benutzt oder sowas, vorzugehen. Das ist jetzt aber vielleicht nicht das, was man jedem auf der Straße mal so einfach auf dem Telefon einrichten kann. Ja, also es ist ein bisschen Aufwand und trotzdem habe ich immer noch so diese Vertrauenshürde, dass ich sage, ja okay, ich habe es jetzt so eingestellt, aber ganz sicher, dass jetzt Google nicht mehr das mitbekommt, bin ich mir dann doch nicht. Also, außer ich stelle zum Beispiel andere Anfragen, als ich original wollte, da bin ich mir relativ sicher, wenn ich dann genauer drauf gucke, dass die Anfrage eben nicht mehr so sensibel ist wie die ursprüngliche, die ich mal stellen wollte.
Also ja. Zwischen akzeptieren, dass Dinge einfach so sind und Fragen stellen und Widerstand leisten und Kanäle entwickeln, durch die Informationen fließen, da bewegen wir uns. Reiß, Sie wollten da ja, gerade noch ergänzen.
Ja, nochmal dieses Beispiel mit Cambridge Analytica. Also nochmal diese Überlegung, ja, es ist doch alles egal. Wir geben
alle wissen Bescheid.
Wir geben alles von den Wahlkreis. Genau, und ja. Aber... Jetzt, wenn man das dann aber mal dann auf die gesellschaftliche Ebene hebt, dann passiert es halt, dass die Leute halt genau mit zielgerichteten Wahlbotschaften halt angesprochen werden können. Und man kann dem einen sagen, wir machen das und so, wähle uns deswegen. Und den anderen kann man genau das Gegenteil versprechen, was man jetzt zum Beispiel mit Wahlplakaten, die jetzt gegen so für eine Allgemeinheit oder mit Anzeigen, wo man das nicht so einfach machen könnte. Und dadurch hat man halt schon eine einfache Manipulierbarkeit der gesamten Gesellschaft für seine Zwecke. Und deswegen finde ich es eben nicht, dass jeder von jedem dann genau wissen sollte, was er für eine Einstellung hat und was er für Hobbys und so weiter, weil es halt auf die, wie gesagt, auf diese Möglichkeit, die mit solcher Werbung und Beeinflussung hat, das den Leuten halt viel zu einfach macht.
Gezieltes Ansprechen. Ich glaube, da kann es auch sein, dass auf die Verbraucherschützer ja irgendwann zukünftig auch mal die Folgen des sogenannten analytischen Marketings zukommen. Dass dann irgendwann nicht mehr im Netz bestellt werden muss, sondern das Netz eben liefert, weil es ein präzises Persönlichkeitsprofil des Endverbrauchers hat. Und haben sich darauf auch schon vorbereitet, dass die Leute sagen, ich kriege hier immer dauernd Sachen zugeschickt, die habe ich gar nicht bestellt. Aber einen Teil davon finde ich ganz toll, weil das ist genauso etwas, wofür ich mich interessiere. Und ist auch meine Körpergröße. Die schicken mir immer die 44.
Also dazu muss es kein Internet geben. Das, was mir die Kollegen berichten, die schon sehr lange in der Verbraucherzentrale arbeiten, ist es immer schon eins der grundlegenden Probleme gewesen, dass Verbraucher unbestellte Ware zugeschickt bekommen. Und also dazu muss es das an der Stelle nicht geben. Was die Qualität hier dann ausmachen würde, wäre, dass sie eben halt noch personalisiert ist. Ja? Wenn ich was unbestellt zugeschickt bekomme, habe ich nichts bestellt. Da haben wir im Paragraph 271 in unserem bürgerlichen Gesetzbuch. Und da besteht keine Pflicht, dass...
zurückzuschicken oder zu bezahlen?
Sie müssen das nicht zurückschicken, Sie müssen das nicht bezahlen. Sie können das behalten, Sie können das verschenken, Sie können damit machen, was Sie wollen. Es sei denn, es ist ganz offensichtlich, dass man Ihnen das versehentlich zugeschickt hat, weil Sie eben Meier heißen und Ihr Nachbar heißt eben Friedrich Meier. Ja, also wenn sowas sein könnte, dann gilt das natürlich nicht. Aber ansonsten ist das nicht so. Aber ansonsten wollte ich nur sagen, dass ich das auch sehr genauso kritisch sehe, wie ich gerade gesagt hatte, ein Kulturwandel oder eine Stimmung zu befördern oder schlichtweg hinzunehmen, zu sagen, ist doch mir egal, was da passiert, ich mache ja nichts Unrechtes, dann kann man das schon irgendwie wissen. Das sehen wir gar nicht so kritisch, alleine was den Konsumentenbereich angeht, sondern weil wir eben dann genauso auch eine Gefährdung unserer Demokratie sehen. Sie haben es angesprochen mit Cambridge Analytics. Und da muss ich gar nicht dazu kommen, ob mir jetzt ein Treppenlift angeboten wird.
Ich kann nicht leben.
Ja, also damit könnte man dann so ungefähr argumentieren. Aber wenn ich dann jeder von uns nur in seiner eigenen Blase lebt, weil nicht nur die Werbung dann von irgendeiner Partei kommt, sondern ganz einfach mir eine Meinung vorgespiegelt wird, dass auch viele andere diese Meinung teilen. So lebt dann jeder nur in seiner Blase und meint, dass genau so nur die Welt ist. Und daran, da denke ich auch höchstpersönlich, dass sehr skeptisch zu sehen ist. Und insbesondere, wenn wir dann über KI reden, die leben ja von was ganz anderem, also von Datensparsamkeit gerade nicht. Sie haben es ja auch dargestellt, dass Alexa trainiert werden muss oder wer auch immer trainiert werden muss. KI lebt davon, dass es Daten, dass sehr viele Daten zusammenkommen, um dann zu einer Aussage zu kommen. Und das führt uns eben immer auch in unseren Forderungen, ich hatte es Ihnen gezeigt, und auch das nochmal zu sagen, wir haben natürlich Verbesserungswünsche für die DSGVO. Wir sehen natürlich, dass da sich bestimmte Lobbygruppen durchgesetzt haben, wo einzelne Paragraphen oder einzelne Artikel aufgeweicht worden sind. Aber das, was ich Ihnen nur mitgeben wollte, ist, dass die Grundstruktur gut gedacht ist. Wenn es eben gerade, ich habe Ihnen gesagt, diesen Artikel 25 von vornherein ein Anbieter oder wie auch immer, den Datenschutz mitdenken muss. Das ist das, was Sie, Herr Hagen, sagten. Wir hatten das auch mal gemacht, zusammen in der Kooperation mit der Universität oder Fachhochschule in Darmstadt, dass man da mal probiert hat, eine Seite zu bauen, Studenten, die gar nicht irgendwo einen Cookie irgendwo hinbringen. Das ist denn letztendlich gar nicht gelungen. Also letztendlich schon, aber als sie dachten, sie hätten es, war es doch nicht so, weil wohl der eine Button, der mit OK beschriftet war, tatsächlich doch noch einen Cookie hatte. Und das war eben zu sagen, die Grundbausteine, in denen man wohl programmiert, dass die schon datenschutzkonform sind und dass man dann eben am Ende darauf vertrauen muss. Und dann sind wir, denke ich, auch ganz völlig d'accord, wenn es dann auch jemanden geben muss, der dann gucken muss, fachlich auch drauf gucken muss oder können muss, ist das denn tatsächlich am Ende auch eingehalten. Aber ansonsten meinen wir, Transparenz ist wichtig und das ist auch am Ende gut, aber ich kann nur auf etwas vertrauen, wenn tatsächlich der Datenschutz von vornherein mit integriert ist.
Frau Berner, das nehmen wir eigentlich fast schon als Schlusswort und schöner Rundschluss, nachdem Sie uns den Input zur Diskussion gegeben haben. Ich würde trotzdem eine Sache noch fragen. Sie haben angefangen mit 2030 und der Geschichte mit dem Auto. Kann man denn Menschen noch selber Auto fahren lassen? Frage ich mal in die Runde, 2030 sind nun 11 Jahre hin. Gibt es etwas, von dem Sie digital träumen, dass es dann geben soll, dass dann möglich sein sollte, dass unser aller Leben in der ganzen Welt oder hier in Deutschland erheblich leichter macht? Und gibt es irgendeine Riegel, von dem Sie sich wünschen, dass er dort vorgeschoben ist, wo uns im Moment noch reichlichst Daten abgesogen werden, wo wir digital beklaut werden oder wo uns Dinge angetan werden, von denen wir gar nicht wissen, dass sie angetan werden? Wählen Sie sich aus. Was ist eine Vision von Ihnen für 2030, Professor Hagen?
Also ich will immer nicht das selbstfahrende Auto, auch wenn mir das viel Arbeitszeit bringen würde, aber ich würde gerne beamen können.
Das ist jetzt nicht unbedingt digital. Das wird nicht klappen.
Aber das wäre super.
Das wird leider nicht klappen.
Weil das selbstfahrende Auto, da glaube ich nicht dran, dass das selbst in 11 Jahren, weil einfach diese Übergangszeit zum unklar ist. Also wenn die Hälfte nicht selbst, also wenn die Hälfte noch selbst fährt und die andere selbst fährt und es nichts mehr macht, das, ich weiß nicht, ich würde mich in keiner von beiden Gruppen dann sicher fühlen. Ja. Ich fühle mich auch so jetzt nicht richtig sicher im Straßenverkehr, aber ich würde noch drei Literaturtipps loswerden. Nur zu, wenn wir schon das Snowden
machen.
Bei diesem Predictive Shopping oder so fällt mir immer Quality Land ein. Das fängt, glaube ich, damit an, dass irgendwie ein rosaner Delfin-Vibrator zugesandt wird, dem Mann, der so Protagonist ist oder so. Und er versucht, den zurückzugeben. Ganz lustig, was dann passiert. Und wenn man so sich fragt, was heißt das, wenn man mit allen Daten umgeht oder alles preisgibt, The Circle finde ich da nicht schlecht, sehr dystopisch. Und dann gibt es noch Drohnenland, das ist ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob das schon, The Circle kennt vielleicht viele, aber Drohnenland ist so ein Buch, das ist ein Krimi, aber sehr gut geschrieben. Geht es auch um die Vorhersagbarkeit von Dingen und die führen dann zu Morden und so. Also sehr, sehr gute Bücher. So.
Führen zu Morden, falls
Sie das genau. nicht also, wenn man nicht dran teilnimmt, wird man umgebracht.
Ja. Also okay, also Beamen 2030, der Wunsch von Professor Hagen. Herr Greis.
Ja, also ich habe in Berlin so einen Kleingarten, den habe ich auch schon so weitgehend automatisiert, aber was mir noch fehlt, ist so ein Unkrautroboter, der jetzt im Sommer halt dann immer schön, wenn ich nicht im Garten bin, so das Unkraut genau gezielt dann ausreißen und auf den Kompost tragen kann. Das finde ich super.
Gehen alle Kleingärtner mit. Danke.
Ja, also die Transhumanisten, Herr Kurzweiler zum Beispiel gehört dazu, die haben ja so den Traum, dass es ein Zusammenwachsen gibt zwischen Mensch und Maschine. Ja, also Cyborgs sind wir dann alle, das fängt ja schon an mit Herzschrittmacher oder sowas, die Frage, wie weit geht es. Und ich hätte furchtbar gerne, weil ich viel gerne in der Gegend herumfahre und mit Menschen anderer Sprache gerne kommuniziere, so einen Chip, den man irgendwie einbauen kann oder wie auch immer, sodass ich praktisch Chinesisch, Französisch und so weiter kenne, ohne dass ich jetzt ewig da zur Volkshochschule oder sonst wohin muss. Also das finde ich, weiß ich, das ist ein Traum, ja, aber das finde ich toll.
Großartiger Traum, Dankeschön. Frau Bernhardt.
Ja, also das Faszinierendste, auch jetzt schon am Internet, finde ich ja den Zugang, den wir zu Informationen haben und was wir alles über das an Informationen auch beziehen können. Da würde ich mir dann zusätzlich zu diesem Chip wünschen, dass die Suchmaschinen, die ich dann für die Informationen suche, dann tatsächlich vielleicht nicht genau nur in privater Hand oder in kommerzieller Hand, nennen wir es so, in unabhängiger Hand dann sozusagen sind und dass auf diese Informationssysteme dann auch sehr viele Menschen daran teilhaben können.
Also 2030 suchen wir uns über die öffentlich-rechtliche Suchmaschine das richtige Reiseziel, fliegen mit dem richtigen Sprachchip, nachdem die Kleingartenarbeit erledigt ist, beamen wir uns an dieses Ziel. Möge das alles so kommen.
Danach wird's
Ihnen ganz herzlichen Dank. Dankeschön.